Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Susanne Lurwig. Guten Abend. Und wir sprechen heute über Arbeiten im Kollektiv. Die Schriftstellerin Paula Fürstenberg hat eine literarische Girlband gegründet. Wir stellen eine Bibliothek vor, die einer Festung gleicht, und fragen, wie feministisch die Konzepte weiblicher Regisseurinnen in Israel sind. Aber zunächst, da geht auch unser Blick nach Lateinamerika bzw. in die USA. Dort soll sich nun Nicolas Maduro befinden oder vielleicht auch noch auf einem amerikanischen Kriegsschiff. Bis vor wenigen Stunden war er der Präsident von Venezuela, aber schon seit langem ein Dorn im Auge von US-Präsident Donald Trump. Er wirft Maduro unter anderem Machtmissbrauch vor und behauptet, dieser habe eine Verschwörung durch Kokainimport angezettelt. Über diese vermeintlich starken Worte, diese martialische Rhetorik, habe ich vor der Sendung mit der Amerikanistin und Kulturwissenschaftlerin Barbara Buchenau gesprochen und sie zunächst gefragt, diese Worte, die sind ja sehr Trump-typisch. Versucht er damit von einer Aktion abzulenken, die weder vom Völkerrecht gedeckt ist, noch eine ganz eindeutige Beweislage hat?
Also ich glaube, die Frage, ob das vom Völkerrecht gedeckt ist, das wird sich relativ klar auch später beantworten lassen, dass das nämlich nicht gedeckt ist. Es ist aber wichtig zu wissen, dass der Maduro schon seit 2020 auf der Liste der USA steht. Also noch aus der Biden-Regierung, und auch in diesem Kontext fiel das Wort des Narcoterrorism, also des Drogenterrorismus. Insofern sind ein paar von diesen Worten schon etwas älter und etwas länger im Diskurs. Und die Zuspitzung, die Trump jeweils wählt, ist die altbekannte, es möglichst martialisch klingen zu lassen und es vor allen Dingen jetzt auch martialisch umzusetzen.
Dieser vermeintlich erzwungene Regimewechsel da in Venezuela, der reiht sich ja auch ein in eine ganz lange Liste. Also die USA haben unter anderem in Afghanistan, Irak Machthaber gestürzt. Oft auch mit nicht ganz lupenreinen Begründungen wie chemischen Waffen, die man dann am Ende nicht gefunden hat. Setzt Trump an dieser Stelle eine unrühmliche Tradition, Kultur einfach nur fort?
Also ich habe gerade die Zahl gefunden, dass es um die 400 US-Interventionen gegeben hat, seit es die Monroe-Doktrin gibt, auf die sich die Regierung ja jetzt tatsächlich auch beruft. Das ist eine Doktrin, die im frühen 19. Jahrhundert vom damaligen Präsidenten James Monroe erlassen wurde, die deklarierte, dass die Amerikas außerhalb europäischer Großmächte sein sollten, dass also Demokratiebewegungen in den Amerikas von europäischen Mächten nicht zu regeln sein und dass sich die USA ein Vorherrschaftsrecht oder auch ein polizeiliches Recht in der unmittelbaren Nachbarschaft herausnimmt. Und auf dieser Doktrin, die also 200 Jahre alt ist und die John Kerry 2013 als beendet deklariert hat, auf diese Doktrin sattelt diese Intervention ganz eindeutig auf. Von diesen 400 Interventionen gibt es, glaube ich, ein Drittel, die in Lateinamerika stattgefunden haben. Und man muss hier schon sehen, dass die geografische Nähe auch eine geopolitische Nähe erzeugt, die sie unterscheidet von Interventionen im Iran, Irak, Afghanistan. Das ist sowohl in Bezug auf Drogen als auch in Bezug auf Immigration, glaube ich, wesentlich. Es ist eine Fortsetzung dieser alten Kultur, aber es ist eben auch ein deutlicher Kulturwechsel seit der Abwendung von der Monroe-Doktrin.
Zu Anfang seiner zweiten Amtszeit hat Donald Trump ja auch ganz klar gesagt, Weltpolizei, das machen wir nicht mehr, das wollen wir nicht mehr. Der Rest der Welt kann gucken, wie er zurechtkommt. Heute gab es die Aussage eines demokratischen Senators namens Gallego, der schreibt in den sozialen Medien, dass es beschämend sei, dass man sich vom Weltpolizisten zum Weltmobber entwickelt habe. Gibt es an dieser Stelle eben auch einen Kulturwechsel? Wird die USA inzwischen weltweit so wahrgenommen als Weltmobber?
Der Begriff ist natürlich jetzt sehr schön griffig, glaube ich. Der wird auch gut funktionieren. Man kann sich da einfach diese neue nationale Sicherheitsstrategie anschauen, die da im Dezember veröffentlicht worden ist, in der die Monroe-Doktrin eben wieder aufgerufen wird. Insofern geht es da nicht ums Mobbing, sondern um das beanspruchte Recht zu intervenieren, auch ohne sich vom Kongress jeweils das erlauben zu lassen. Und das ist, glaube ich, die dramatische Wendung, dass man auf den politischen Prozess verzichtet.
In der Regel ist es bislang, wie man das beobachten kann, Jahren selten der Fall gewesen, dass diese erzwungenen Regimewechsel langfristig von Erfolg getragen wurden. Glauben Sie, daran kann Donald Trump jetzt mit seiner Venezuela-Intervention was ändern? Hat das langfristig Bestand?
Also ich bin ein bisschen überrascht, dass die Friedensnobelpreisträgerin Machado schon gesagt hat, wen sie gerne als Nachfolger haben möchte. Venezuelanische Oppositionspolitiker mischen sich schon in die Debatte ein. Das zeigt uns, glaube ich, im Wesentlichen, dass die Situation sehr unübersichtlich ist und keineswegs, und darauf spekulieren, glaube ich, auch die Leute, die das jetzt entschieden haben, dass es eine zu lange Geschichte der diktatorischen Ausweitung in Venezuela gab und der Unterdrückung von demokratischen Prozessen. Das Parlament ist entmachtet worden, Oppositionelle sind verfolgt worden, die Vereinten Nationen haben sich auch gegen Venezuela gestellt und wirkliche Völkerrechtsverletzungen angemahnt. Wie sich das jetzt ausgestalten wird, ist, glaube ich, unklar. Also normalerweise funktioniert das nicht, das haben Sie ja richtig gesagt. Es gibt kein gutes Beispiel für solche Interventionen, dass sie erfolgreich sind.
Die Amerikanistin Barbara Buchner von der Universität Duisburg-Essen zu Trumps Angriff in Venezuela. Und zur aktuellen Lage im Land informieren wir Sie rund um die Uhr auf unserer Homepage und in der DLF-Nachrichten-App. Von der Tagespolitik, da bewegen wir uns jetzt gedanklich mal ganz weit weg, gehen 1000 Jahre zurück. So alt ist nämlich die Abtei Maria Laach und diese ist fast seit eh und je eine Benediktinerabtei. Mit Ausnahme einer sehr kurzen Periode im 19. Jahrhundert, als die Jesuiten hier die Bibliothek wieder neu aufbauten.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Eine Jesuitenbibliothek in einer Benediktinerabtei, das sind die leicht verwirrenden Verhältnisse in Maria Laach. Warum die Jesuiten hier ihren Büchern Regale bauten, was damals passiert ist und warum die Bibliothek in Maria Laach so besonders ist, das weiß Anja Reinhardt, die war für uns vor Ort.
Von außen sieht die Tür zur Klosterbibliothek recht unscheinbar aus. Wir treten ein und sofort verändert sich die Akustik. Die Schritte hallen nicht mehr nach, wir sind im Bibliothekskokon. Pater Petrus Nowak schaltet das Licht ein. Wir stehen in einem sehr hohen offenen Raum, an dessen Wänden in 3 Etagen Bücher angeordnet sind.
Und hier, das war Mittelalter, die Klosterpforte und auch die Prälatur, und die ist 1855 durch einen Brand zerstört worden. Und so war hier also eine Bauruine oder Lehrplatz, und in diese Lücke wurde dann die Bibliothek errichtet.
Der Boden ist sandfarben, rot und schwarz gefliest, die Regale aus hellem Holz gebaut. In der Mitte des Raumes eine gusseiserne Wendeltreppe.
Die kommen hier aus der Barockzeit her, ja, und das ist eben die sogenannte Galeriebibliothek, und das ist halt ein ganz anderer Bau als heute. Heute geht es ja darum, wie kann man mit möglichst wenig Geld, möglichst viele Bücher unterbringen. Und hier geht es ja nicht darum, wie kann man sich ein Maximum an Bücher unterbringen, sondern wie kann man sie eben halt ästhetisch ansprechend eben aufstellen.
Das ist schon eine Schmuckbibliothek.
Aber das waren alle Bibliotheken seit der Barockzeit her.
In der Barockzeit waren die Benediktiner hier schon einige Jahrhunderte ansässig und lebten unter der Ordensregel Ora et labora et lege, bete, arbeite und lies. Unter Napoleon und der angeordneten Säkularisierung wurde das Kloster aufgelöst und erst fast 100 Jahre später konnten die Benediktiner wieder zurückkehren. In der Zwischenzeit kamen die Jesuiten und bauten die Bibliothek, so wie sie heute noch existiert. Aber als sie auszogen, nahmen sie den Bestand mit.
1802 war dann die Aufhebung und da gab es ungefähr 3700 Drucke, die also faktisch verstreut sind. Aber die Mönche haben hier noch gelebt bis 1802. Und dann mussten sie halt raus und dann wurde ja auch hier alles verkauft dann.
Immerhin konnten sich die Mönche auf eine lange Bibliothekstradition berufen. Die Abtei Maria Laach war im späten Mittelalter ein Zentrum des Humanismus, wenn auch nur kurz.
Das war dann hier 1500 und das war dann halt auch geprägt durch den Humanismus. Und damals war hier der Abt Simon von der Leyen, der war Humanist. Nur war im Konvent keiner, der seine Neigungen da teilte. War eine andere Mentalität.
Durch den Humanismus, durch die Rückbesinnung auf die Antike und die Entdeckung des Ich fühlten sich weite Teile der Kirche in ihrer Autorität massiv bedroht. Gerade Bücher wurden im Laufe der Jahrhunderte immer wieder als Gefahr gesehen.
Das sind die sogenannten, also die Libri Prohibiti, also der verbotenen Bücher. Und das waren eben die, die eben halt verschlossen waren. Und die Vorschrift war dann eben halt im Kanon, eben dass die Bücher so aufzubewahren waren, dass sie nicht in fremde Hände gelangen konnten.
Der Index Librorum Prohibitorum wurde erst 1966 aufgehoben. Wenn er heute noch gelten würde, dann müssten wohl die Bände von Immanuel Kant oder Friedrich Nietzsche, die in der obersten Galerie zu finden sind, weggeschlossen werden. Hinter Glas findet sich in einer Vitrine direkt am Eingang der alten Klosterbibliothek ein ganz anderes indiziertes Buch, ein Stück Emanzipationsgeschichte im Benediktinerkloster. Bettina von Arnim schrieb die sozialen Missstände in Preußen auf und nannte es: Dies Buch gehört dem König. In der Abtei Maria Lach steht eine Ausgabe mit persönlicher Widmung der Schriftstellerin. Der Staat Preußen hatte es natürlich verboten.
Und die eigenhändige, die preußischen Missstände deutlich ansprechende, auf den 13. Juni 1946 datierte Widmung: Das Buch gehört dem Rudloff, er soll sich alles genau einprägen, was drinsteht. So wird er ein Fischer werden, der an seinem Angelhaken faule Fische aus dem verborgenen Abgrund zieht.
Maria Lach gehörte damals zu Preußen, dessen mächtiger Reichskanzler Bismarck die Katholiken jahrelang als reichsfeindlich bekämpfte. Eine späte Genugtuung also vielleicht, dass das preußenkritische Zeugnis einer Schriftstellerin einen Ehrenplatz in der Bibliothek bekommt. Die heutige Sammlung umfasst rund 265.000 Bücher. Hier im historischen Teil der Bibliothek stehen heute die Bände, die nach 1800 erschienen sind. Im Nebengebäude werden in extra klimatisierten Räumen die sehr alten Bestände aufbewahrt und vor Licht und Insekten geschützt. Der Grundgedanke der Klosterbibliothek gilt noch immer: das Wissen der Zeit zu sammeln und zu bewahren.
Anja Reinhardt über die Jesuitenbibliothek in der Benediktinerabtei Maria Lach.
An die Arbeit. Übers Schaffen und Ruhen.
An die Arbeit, da kann man ja nicht nur alleine gehen, sondern auch sehr gut gemeinsam, wie das Kollektiv der Schriftstellerinnen Paula Fürstenberg, Alicia Garmisch und Raphael Rett zeigt. Sie haben eine Art literarische Girlband gegründet und Texte zu tatsächlich existierenden Frauenbands verfasst, die einst rauf und runter gespielt wurden und eine Zeit lang sogar den Musikmarkt dominierten. Als literarische Girlband nennen sich die drei Schriftstellerinnen No Scribes. Und über dieses Projekt habe ich im Rahmen unserer Reihe mit Paula Fürstenberg gesprochen und sie gefragt: Die tatsächlichen Girlbands, die wurden ja gezielt gecastet, meistens von Männern. Wie lief das bei Ihnen? Haben Literaturagenten Sie zu einem Kollektiv geführt?
Nicht ganz. Also beziehungsweise wir haben uns selbst gecastet in diese Girlband hinein. Also wir haben uns irgendwann gefragt, warum der Literaturbetrieb eigentlich keine Girlbands hat, oder haben überhaupt so im Rückblick auf die 90er und Nuller Jahre festgestellt, dass auch in der Popkultur der Gegenwart Bands seltener geworden sind und es viel mehr SolokünstlerInnen gibt, als das der Fall war, als wir selber noch jung waren. Und genau, dann beschlossen, uns damit auseinanderzusetzen, indem wir selbst eine literarische Girlband gründen, und für die haben wir uns dann aber schon noch gegenseitig gecastet.
Aber wie stelle ich mir das vor, eine literarische Girlband? Ich nehme an, Sie werden nicht zusammen singen, sondern Sie schreiben zusammen. Suchen Sie sich gemeinsame Themen, gemeinsame Projekte, oder wie funktioniert es?
Genau, in erster Linie haben wir zusammen geschrieben. In dem Fall haben wir mit der Regisseurin Lena Brasch zusammengearbeitet, die dafür gesorgt hat, dass wir dann auch noch einen Hit aus unseren Texten geschrieben bekommen haben, den wir dann schon auch noch selbst eingesungen haben und auf der Bühne mit Hilfe der Choreografin Joanna Tischkau auch getanzt, performt haben. Aber hauptsächlich haben wir für das Projekt zusammen Texte geschrieben, die sich mit den Girlbands der 90er und Nuller Jahre auseinandersetzen, aber auch mit Fragen nach Kollektivität heute in der Gegenwart und in unserer schriftstellerischen Arbeit.
Ist dieses Schreiben im Kollektiv tatsächlich leichter?
Ja und nein. Also ich fand es selbst leichter und schwerer zugleich. Also das, was daran schwerer ist, ist vielleicht, dass die eigenen Ideen in irgendeiner Art und Weise in einen Gruppenprozess passen müssen oder in eine Konstruktion passen müssen für so einen gemeinsamen Abend. Aber ich fand viel überwiegender eigentlich die Erfahrung, wie viel leichter es ist, zusammenzuarbeiten. Also sonst bin ich ja als Schriftstellerin sehr einsam und allein mit den Entscheidungen, die ich treffe für so einen Text. Und als Kollektiv passieren plötzlich ganz andere Sachen. Also zum einen haben wir lange Gespräche geführt, bevor wir überhaupt angefangen haben zu schreiben und dann wie in einem Ping-Pong-Text produziert, den in die Gruppe gegeben, den gemeinsam angeschaut, überarbeitet, wieder mit zu uns alleine genommen und so weiter. Also wir haben so viel in einem Hin und Her die Texte gegenseitig auch viel gelesen, überarbeitet, neu geschrieben, zusammengesetzt und kollagiert. Und das Schöne fand ich vor allem, dass dann Dinge passieren, die alleine überhaupt nicht passiert wären. Also ich habe zum Beispiel angefangen, sprachliche Bilder der anderen zu übernehmen. Es gibt eine Stelle im Text, zum Beispiel, da schreibt Alicia über Schwesternschaft, über eine Schwesternbeziehung, und die benutzt dieses eine Bild. Sie schreibt, sie erhält Verantwortung für mich wie eine Medaille, für die sie nie angetreten ist. Und dann irgendwann später im Text habe ich meine Passagen überarbeitet und kannte Alishas Teile schon und habe dieses Bild wie eine Medaille, für die wir nie angetreten sind, in meine Kontexte übernommen. Und das sind so kleine Momente, an denen, glaube ich, ganz konkret wird, dass Dinge passieren, die alleine nicht passieren, dass Bilder sich weiterentwickeln oder ja, man sie so im Ping-Pong hin und her schiebt.
Wie viel Vertrauen braucht man, um so gemeinsam gerade schriftstellerisch zu arbeiten?
Wir kannten uns alle drei schon und haben uns vorher schon geschätzt. Das ist, glaube ich, schon eine gute Grundlage, um für so ein Projekt zu arbeiten, weil man ja am Ende zu dritt als eine literarische Girlband auf der Bühne steht. Und auch wenn noch grob erkennbar ist, wer welche Textteile vermutlich geschrieben hat, oder in unserem Fall beschäftigt sich jede von uns mit einer Girlband, ich mit Tic-Tac-Toe, Raphael mit Destiny's Child und Alicia mit den Spice Girls. Ja, es ist schon noch nachvollziehbar, größtenteils welche Passagen von wem hauptsächlich geschrieben sind. Wir sind aber alle die ganze Zeit auf der Bühne und performen den Text auch zusammen. Und dann gibt es auch mehrere Passagen in dem Abend, die wir komplett zu dritt erarbeitet und geschrieben haben, wo wir Tonbandaufnahmen von Gesprächen gemacht haben, das als Grundlage genommen, überarbeitet und einen gemeinsamen Kollektivtext daraus erarbeitet haben, oder was wir mit Lena Brasch zusammen improvisiert haben. Da ist dann gar nicht mehr erkennbar, wer hier die primäre Urheberin ist. Also es braucht, glaube ich, schon ein bestimmtes Vertrauen in die Fähigkeiten von allen im Raum, dass man am Ende hinter dem steht, ne, als Kollektiv, was da auf der Bühne passiert.
Diese Girl Groups, auf die Sie sich da beziehen, die sind ja inzwischen irgendwie nicht mehr in so einem richtig guten Licht. Also die sind ja tatsächlich von Männern gecastet, geformt worden. Und oft war die Oberfläche sehr viel hübscher als das, was sich dahinter verborgen hat. Eignen die sich dennoch als Vorbilder?
Das war eine interessante Beschäftigung, den Girlbands dieser Jahre. Weil ich glaube, wir sind an einem ähnlichen Punkt gestartet in die Beschäftigung mit diesen drei Bands. Auch mit, vielleicht ist es bei Tic-Tac-Toe am deutlichsten, wie sehr die eigentlich im Nachhinein vor allem ja belächelt werden oder man sie auch gar nicht mehr so sehr in Erinnerung hat für das, was sie künstlerisch geschaffen haben, sondern vor allem für die Skandale und das ganze Narrativ, die Erzählungen drumherum um die Band oder ihr Scheitern, ihr Zusammenbruch fast mehr im öffentlichen Gedächtnis abgespeichert ist als ihre eigentliche Kunst. Was eben häufig mit so einem Belächeln auch verbunden ist oder auch mit der vollkommen zutreffenden Beobachtung, dass die natürlich auch von Männern gecastet sind, dass die auch großen Produktionsfirmen, die sehr patriarchal funktioniert haben, in die Tasche gewirtschaftet haben. Das stimmt einerseits alles. Und andererseits fanden wir jetzt schon bemerkenswert, wie, wenn man genauer hinguckt, wie viel doch von ihnen eigentlich übrig bleiben könnte oder wie viel davon auch nur eine Erzählung ist. Sobald man genauer hinguckt, gehen diese Narrative oft auch, finde ich, nicht so ganz auf oder haben im Rückblick so eine Frage bei mir jedenfalls aufgeworfen davon, wie sehr ist das, was sie da geschaffen haben, eigentlich auch überschrieben von der Annahme, dass Frauen in der Popkultur nichts selber können.
Es ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es gerade dieses Buch gibt, Girl vs. Girl von Sophie Gilbert, wo die ganze Popindustrie jetzt ja doch unter sehr kritischen Gesichtspunkten beäugt wird. Also das trägt vielleicht auch nicht gerade dazu bei, dass man den Eindruck hat, das wäre jetzt so eine goldene Zeit gewesen, oder?
Ich glaube ganz grundsätzlich, dass dieser Frage auch egal, in welchem Bereich der Kunst man unterwegs ist, ob das jetzt nun die erste Reihe der Popkultur ist, wie die Bands, über die wir schreiben, oder eher so ein intellektuelles, hochkulturelles Milieu, wie die Schriftstellerei, in der wir drei vor allem unterwegs sind. Die Frage, wie sich eine bestimmte Kritik, insbesondere an kapitalistischen Verhältnissen, eigentlich rüberbringen lässt, glaubhaft rüberbringen lässt innerhalb eines kapitalistischen Systems, dem die Kunst überall, wo wir sind, unterworfen ist, die ist irgendwie überall die gleiche. Und damit dann gleichzeitig extrem erfolgreich zu sein und damit sehr viel Geld zu verdienen, das ist so ein Widerspruch, der sich, glaube ich, nicht auflösen lässt und der aber für uns als Schriftstellerinnen genauso gilt, wenn wir am Ende, ne, mit unseren Texten, mit dem, was wir machen, bestimmte Dinge kritisieren, auch Kapitalismus-Logiken kritisieren, aber damit am Ende Geld verdienen in genau diesem System. So, das lässt sich, glaube ich, nie ganz auflösen.
Es ist ja so, am Ende muss man von seiner Arbeit leben können. Wenn man im Kollektiv arbeitet, muss man das, was man erwirtschaftet, auch teilen. Ist Ihnen das als Konzept angenehm oder können Sie damit gut leben?
Ich kann damit sehr gut leben. Ich finde es auch, ist es sogar leichter, ich müsste drüber nachdenken. Mir hat das überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht. Wir verdienen alle an diesen Abenden immer dasselbe und das hat eine große Selbstverständlichkeit einfach. Was vielleicht schon man sagen muss, ist, man muss sich die Arbeit im Kollektiv leisten können. Also man muss sich das die Arbeit in der Kunst ja grundsätzlich immer leisten können, aber im Kollektiv noch mal mehr. Einfach weil es natürlich für VeranstalterInnen ein Unterschied ist, ob sie 3 Honorare zahlen oder 1. Und es eher so ist, ne? Im Gegensatz jetzt zu einer Einzellesung, bei der wir, die wir sonst häufig machen, dass wir einzeln ein bisschen weniger verdienen als das, was wir verdienen, wenn wir Solo-Auftritte haben. Und ich glaube, das ist schon aber auch ein interessanter Punkt oder vielleicht auch eine Antwort darauf, warum die Gegenwart so viel SolokünstlerInnen auch in der Popkultur hat und so wenig Bands. Weil ja auch da die Einnahmen, also was die über die Streaming-Dienste verdienen, ist ja ein Witz. Und wenn man das dann auch noch durch eine ganze Band teilen muss, dass sehr schnell überhaupt niemand mehr davon leben kann.
Die Schriftstellerin Paula Fürstenberg über ihre Arbeit im Kollektiv als Teil der literarischen Girlband No Scribes. Von der Frauenpower auf der Literaturbühne in Deutschland zur Frauenpower auf den Theaterbühnen in Israel. Dort hat das Theater eine lange Durststrecke hinter sich, bedingt durch die Covid-Pause und die dann folgende Schließung des Kulturbetriebs nach dem 7. Oktober. Aber jetzt wird wieder gespielt und inszeniert, und zwar vor allem von Frauen. Das Festival Isra Drama wird jetzt von einer Frau geleitet und auch das Stadttheater in Be'er Sheva. Christian Gampert über Frauen im israelischen Theater.
Frauen gehörten im israelischen Theater bislang nicht unbedingt zu den Mächtigen. Natürlich gab es Schauspielerinnen mit Legendenstatus wie die 1980 gestorbene Hanna Rovina, die das Nationaltheater Habima mitbegründete. Aber bislang ist lediglich Zippi Pines als Intendantin hervorgetreten, die das Beit Lessin Theater seit 1993 führt. Freilich ein Theater mit überwiegend unterhaltenden Aufführungen. Dort kam allerdings auch Hadar Galrons Mikwe heraus, ein Stück über Frauen im jüdischen Ritualbad, die dort über ihre unterprivilegierte Rolle in der jüdischen Gemeinschaft nachdenken. Mikwe wurde 2005 in Israel zum Stück des Jahres gewählt und mehr als 10 Jahre gespielt. Und Hadar Galron leitet mittlerweile das Isra Drama Festival, das wichtige Inszenierungen aus Israel ins Ausland bringen will. Auf einem Panel im Rahmen des Festivals konnten die Theaterfrauen ihre Vorstellungen erläutern und es ging da weniger um Themen wie Me Too, sondern um die richtige Ästhetik. Aya Kaplan, die Intendantin des Stadttheaters von Be'er Sheva.
When somebody put on my desk a play about October 7, full of atrocities.
Wenn mir jemand ein Stück über den 7. Oktober auf den Tisch legt, voller Grausamkeiten, und dann sagt, ihr solltet das spielen, dann sage ich, nein, es ist nicht mutig, sowas zu spielen. Dazu muss man nur die Nachrichten sehen. Wir müssen so etwas ganz anders auf die Bühne bringen, mit einer Ästhetik, die die Zuschauer wirklich bewegt und vielleicht sogar zu Aktivität anstiftet.
action.
Aya Kaplan hat in Beersheva kürzlich Permitted to Any Man auf die Bühne gebracht, wo die unglücklich verheiratete Effi die Scheidung von ihrem orthodox gläubigen Ehemann verlangt. In Israel ist das auch heute noch mit zahlreichen Hindernissen verbunden, bis hin zum Erscheinen vor dem Rabbinat, wenn der Mann die Scheidung verweigert. Kaplan inszeniert den Konflikt als Psychokrieg, bei dem sie auch dem überforderten Ehemann so etwas wie ungläubiges Verständnis entgegenbringt. Andere Aufführungen in Beersheva zeigen Familienkonstellationen, wo der Ehemann selbst nach seinem Tod noch das Leben der Frau bestimmt. In Till Death Unites Us, inszeniert von Daphna Silberg, hinterlässt der verstorbene Gatte seiner Frau eine Liste mit 3 Männern, die sie als Nachfolger ins Auge fassen möge. Das ist vordergründig als Komödie angelegt, über diesen Trick aber natürlich antipatriarchales Theater. Der Intendantin Aya Kaplan geht es vor allem darum, im Publikum Ängste abzubauen, auch nach dem Schock des 7. Oktober und der nachfolgenden Kriegssituation.
Fear is contagious and people.
Furcht ist ansteckend und die Leute sind so tief in diese Gefühle von Angst verstrickt, dass sie an eine andere Realität gar nicht mehr glauben können. Man muss über die Angst reden. Das erste Stück, das Überlebende des Nova-Festivals auf die Bühne brachte, Just Wanted to Dance, wurde von einer Frau inszeniert, von Hadar Galron, eine unabhängige Produktion. Und gerade an den Fringe-Bühnen sind Frauenthemen angesagt. Hanna Vasana Grunwald etwa inszenierte am Arab Hebrew Theater in Jaffa That is to say, das wäre zu sagen. Ein in Israel geborener Intellektueller versucht, seiner aus Marokko eingewanderten greisen Mutter die hebräischen Buchstaben beizubringen. Sie kann weder lesen noch schreiben. Und sie will das auch gar nicht lernen, sondern dem Sohn von ihrem Leben in der Diaspora erzählen. Die Misrachim, besonders die aus Nordafrika immigrierten Juden, haben in Israel immer noch sehr wenig politischen Einfluss. Die Schauspielerin Pasit Yaron Minkowski macht aus der Alten eine berührende Studie lebenserfahrener, resignativer Klugheit.
Christian Gampert über Frauen im israelischen Theater. Michael Blumenthal, der Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Berlin, der wird heute 100 Jahre alt. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Geboren wurde er am 3. Januar 1926 in Oranienburg, nach den Novemberpogromen floh er mit Familie im Frühjahr 1939 nach Shanghai. Sein Vater war zuvor 1938 im Konzentrationslager interniert und gefoltert worden. Nach mehreren Wochen kam er wieder frei. Im Ghetto von Shanghai überlebten die Blumenthals und emigrierten 1947 in die USA. Als Hilfsarbeiter fing Michael 1942 dann im Shanghaier Hafen an. In den USA studierte er Wirtschaftswissenschaften und wurde 1952 amerikanischer Staatsbürger. 1977 dann Finanzminister im Kabinett Jimmy Carters. Im Alter von 71 Jahren übernimmt er dann 1997 ein Ehrenamt. Er wird Gründungsdirektor des Jüdischen Museums Berlin als eigenständiges Haus. Was für ein Glück für Berlin, das schreibt heute Monika Grütters, Kulturstaatsministerin AD in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Michael Naumann, der erste Kulturstaatsminister Deutschlands, der würdigte Michael Blumenthal mal so.
Ironisch ist der Sachverhalt, dass der Direktor dieses Museums, Michael Blumenthal, selber als 13-Jähriger diese Stadt Berlin verlassen hat, dann als Staatenloser viele Jahre in Shanghai gelebt hat, nach Amerika emigrierte, dort eine große Karriere machte, schließlich Finanzminister der Vereinigten Staaten wurde und schließlich dann gewissermaßen im Herbst seines Lebens zurückgekommen ist und dieses Museum jetzt seit 10 Jahren, wie ich finde, ganz hervorragend leitet.
Das sagte der Kulturstaatsminister AD Michael Naumann. Heute ist das Museum mit 700.000 Besuchern jährlich eines der meistbesuchten und beinahe so etwas wie ein Aushängeschild für das neue Deutschland, schreibt Monika Grütters in der FAZ. All das sei Michael Blumenthals Verdienst, auch die Gründung einer Akademie. Kürzlich habe er sogar die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und sie erhalten, pünktlich zum 100. Geburtstag. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena, sie will ihre wissenschaftlichen Sammlungen, davon haben Universitäten viele, stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Geplant sei der Aufbau sogenannter Schaufenster für jede der 43 Einzelsammlungen. Das sagte die Vizepräsidentin der Hochschule Bärbel-Kracke. Zuvor müsse jedoch eine Kleinigkeit geklärt werden, die Finanzierung.
Die Kulturmeldung von und mit Michael Köhler. Vielen Dank. Und es folgen die Informationen am Abend auch dazu. Auch da wieder das Thema, die US-Angriffe auf Venezuela, unter anderem auch Reaktionen aus der Bundespolitik. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig und ich sage danke fürs Zuhören.